Der heutige Tag ist in jedem Fall für uns alle ein ganz besonderer Tag. Wir gedenken heute der glorreichen Himmelfahrt unseres geliebten Herrn und Heilandes. Und ich glaube, dass für alle diejenigen, die Gott erlebt haben und die ihn lieben, die sein Wort glauben, die mit den heilsgeschichtlichen Dingen vertraut sind, ist das doch die Krönung des Erlösungswerkes, das Gott in Christo auf Erden getan hat. Wir werden an diesem Tage nur ganz kurz den Plan Gottes mit der Menschheit streifen. Man kann in einer Stunde nicht alles sagen, was gesagt werden könnte, gesagt werden müsste. Aber so viel dürfen wir heute hier sagen, dass Gott mit der Menschheit einen ewigen Plan hat, dass Gott in Christo Mensch geworden und in ihm die Menschheit mit sich selber versöhnt hat, dass er die Scheidewand, die Trennung, die Feindschaft aufgelöst, hinweggenommen und uns Frieden mit ihm selber aus Gnaden geschenkt hat. Es ist allerdings notwendig, dass wir annehmen, was Gott uns bereitet hat. Das größte und kostbarste Geschenk nützt nichts, wenn es nicht angenommen wird. Das, was Gott der Menschheit gibt, was er schenkt, muss angenommen, muss aufgenommen werden. Und das geschieht, indem Menschen einfach glauben und dann durch den Glauben sich Gott nahen und Gott erleben. Es geht ganz einfach darum, dass wir die Dinge, die im Worte Gottes verheißen sind, in der Praxis erfahren, erleben, dass sie nicht nur berichtet werden und in der Bibel stehen, sondern dass sie in unserem persönlichen Leben göttliche Realität werden. Wenn zum Beispiel geschrieben steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, dann muss das Wort Glaube bei uns gefunden werden, nicht als Theorie, sondern in der Praxis. Dass wir ein Erlebnis mit Gott machen, wo wir aus den überlieferten Ansichten zu dem persönlichen, lebendigen Glauben an Christus kommen, an Christus als unseren persönlichen Erlöser, als Retter, als den, der gekommen ist, zu retten und selig zu machen. Damit beginnt es eigentlich. Und wie schon erwähnt, als Gott in Christo die Menschheit mit sich selber versöhnte, wurde das Opfer gebracht. Nämlich er gab sein eigenes Leben für das Leben derer, die ewig bei Gott sein sollen. Eigentlich ist es sehr einfach. Der Mensch, der zeitlich lebt, hat irgendwann diese Welt betreten, ist in die Welt hineingeboren worden. Und irgendwann muss jeder Mensch auch wieder gehen. Die Frage ist nur, wohin geht er wen er gibt. Es gibt wirklich, und das können Sie mir bitte glauben, es gibt ein Gehen nach oben und es gibt ein Gehen nach unten. Es gibt ein Gehen ohne Gott, ein Gehen mit Gott. Es gibt ein Scheiden aus dieser Welt als Gotteskind, als Mensch, der die Versöhnung bewusst angenommen hat. Und es gibt ein Scheiden aus dieser Welt ohne Gott. Und da gibt es das wunderbare Wort in Römer 14, Vers 7. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir mögen leben oder sterben. Wir sind des Herrn Eigentum. Es muss aber wahr geworden sein in unserem Leben. Es genügt nicht, wenn Paulus seine Bekehrungsgeschichte schildert und wir davon sprechen, dass es geschah. Jeder von uns muss eine persönliche Bekehrungsgeschichte als Zeugnis haben und berichten können. Nicht nur, was damals geschah, es muss heute, es muss mit dir, mit mir, mit uns geschehen. Und ich habe mir vorgenommen, und das, als ich 18 Jahre war, und den Ruf zur Verkündigung des Wortes Gottes spürte, so zu predigen, dass ich vor den Menschen, die das Wort aus meinem Munde gehört haben, vor dem Allmächtigen am Tage des Gerichts bestehen kann. Ich bin nicht hier zu verurteilen, ich bin aber auch nicht hier zu sagen, wir kommen alle in den Himmel. Es gibt einen Weg, der zum Leben führt, und es gibt einen Weg, der zur Verdammnis führt. Matthäus Kapitel 7. Unser Herr hat's gesagt, weit ist der Weg und breit die Pforte, der zur Verdammnis führt, eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Man muss es den Menschen sagen. Ganz gleich, wir können in die beste Familie, in die beste Glaubensgemeinschaft hineingeboren worden sein, den besten Vater, die beste Mutter haben, das beste Elternhaus, die beste Erziehung. Wir können die bravsten Kinder und Väter und Mütter und alles sein, die es auf Erden gibt. Wir haben keinem Menschen Leid getan, keinen bestohlen oder sonst was getan. Und dann könnten wir meinen, Gott dürfte mit uns ja schrecklich zufrieden sein, denn schließlich haben wir ja all das nicht getan. Aber Tatsache ist, werte Freunde, dass wir von Gott getrennt in diese Welt hineingeboren worden sind. Unsere Eltern auch. Seit Adam sind alle Menschen von Gott getrennt in diese Welt hineingeboren worden. Und deshalb ist die Erlösung notwendig geworden, um die von Gott getrennte, abgewichene Menschheit mit sich zu versöhnen, die Trennung aufzuheben und uns, die wir zeitliches Leben haben, das ewige Leben zu schenken. Deshalb sagte Jesus im Johannesevangelium, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für meine Schafe. Und dann sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Er sprach vom ewigen Leben. Das andere Leben haben wir ohne ihn. Das haben wir ganz natürlich mitbekommen. Wenn er vom Leben spricht, dann können wir es nachlesen im Johannesbrief. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Johannes Evangelium 1. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und wiederum Johannes 1. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Alles sehr wichtige Aussprüche, die müssen uns zu Herzen gehen. Und dann kommt das göttliche Muss. Es gibt nur ein göttliches Muss. Und das steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Wahrlich, ich sage dir, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Heute ist Christi Himmelfahrt. Es wäre aber nicht recht vor Gott, wenn wir nur über die Himmelfahrt Christi sprechen würden und nicht die Vorbereitung treffen könnten, dass auch wir gen Himmel fahren, wenn unsere Stunde schlägt, wenn der Herr wiederkommt, um die Seinen zu sich zu holen. Und dann wird's zwei Realitäten geben, eine sehr liebliche und eine bitter enttäuschende. Im Johannesevangelium, in vielen, ja eigentlich in allen Evangelien und dann speziell im Matthäusevangelium wird ja von der Wiederkunft des Herrn gesprochen. Im Johannesevangelium 14 sagte unser Herr, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. So spricht unser Herr. Und dann sagt er, komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Aber um jetzt den Vergleich zu zeigen, im Matthäusevangelium wird uns berichtet, was bei der Wiederkunft des Herrn geschehen wird. Zwei werden auf einem Bette schlafen, einer wird hinaufgenommen, der andere bleibt zurück. Zwei werden auf dem Felde arbeiten, einer wird genommen, der andere bleibt zurück. Zwei auf einer Mühle mahlen, eine wird genommen, die andere bleibt zurück. Heute steht das so geschrieben. Morgen kann das schon Geschichte sein, dass der eine genommen, der andere zurückgeblieben ist. In der wahrhaftigen Verkündigung des Wortes Gottes vor dem wahrhaftigen Gott geziemt es sich, dass wir mit allem Ernst, wohl in Liebe, aber in allem Ernst darauf hinweisen, dass es eben diese beiden Möglichkeiten gibt und die werden auch eintreffen in der Stunde, wenn der Herr wiederkommen wird. Und deshalb wird uns immer wieder gesagt, dass wir uns zubereiten lassen sollen, um dem Herrn zu begegnen. Ihr könnt Lukas 21 lesen. Da steht, wenn ihr das alles seht, so hebt eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wir können heute nicht auf die Zeichen der Endzeit eingehen, aber bitte glauben Sie es mir, ich würde es nicht sagen, wenn es nicht aufgrund des Wortes Gottes gesagt werden könnte und gesagt werden müsste. Wir leben jetzt, ganz nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Die Zeichen der Zeit sprechen eine so deutliche Sprache, dass alle, die jetzt leben und die Bibel lesen, entsprechend den Ereignissen erkennen können, dass wir nahe vor der Wiederkunft des Herrn sind. Zurückkommend auf Johannes Kapitel 3. Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Gott ist Geist, so lesen wir es in Johannes 4, Vers 24. Und wer ihn anbeten möchte, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist kein alter Opa, dem man irgendetwas vorsagen kann. Zu Gott muss man aufrichtig und ehrlich kommen und man muss den Weg beschreiten zu ihm, den er zu uns beschritten hat. Und wir sind damit schon bei dem Kern unserer Verkündigung. Es gibt tatsächlich nur eine persönliche Gottesoffenbarung auf Erden zu unserem Heil und die geschah in Jesus Christus, unserem Herrn. Und deshalb konnte er sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater, ich und der Vater bin eins. Und er konnte sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Nun, ihr kennt ja all die Aussprüche unseres Herrn. Christus ist nicht gekommen, um eine schöne Religion ins Leben zu rufen. Das haben wir bereits betont. Er kam, uns zu erlösen, hat sein Blut und Leben gelassen, damit wir Erlösung finden, und ist gekommen, um uns göttliches, ewiges Leben aus Gnaden zu schenken. Und nur wer das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus, durch ein ganz persönliches Erlebnis empfangen hat, kann ewig leben. Wer das ewige Leben nicht hier auf Erden empfängt, wird es nie haben. Denn mit dem Scheiden aus der Zeit ist unsere Entscheidung endgültig gefallen. Wer ohne ewiges Leben aus dieser Welt geht, wird ohne ewiges Leben sein. Gott hat dem Menschen dieses Leben gegeben, um die rechte Entscheidung zu treffen, um gläubig zu werden, das Heil und die Gnade anzunehmen. Aber wenn der Mensch diese Erde verlässt, dann ist die Uhr abgelaufen und die Zeit vorbei. Nicht die Ewigkeit soll zur Seligkeit genutzt werden, sondern die Zeit. Die Ewigkeit soll dazu genutzt werden, dass wir bei dem Herrn sind. Ich habe heute so darüber nachgedacht, welch ein Vorrecht unsere Brüder und Schwestern hatten, die zur Zeit Jesu Christi auf Erden lebten, die ihn gehört, gesehen, miterlebt haben, wie er Blinde sehend machte, Aussätzige rein machte, wie er den Sturm stillte, das Brot vermehrte, wie er seine göttliche Macht und Herrlichkeit majestätisch offenbarte. Und dennoch wissen wir, dass nicht alle glauben konnten. Nur diejenigen, die die Kritik zur Seite legten, die offenen Herzens zu ihm kamen, nicht um etwas zu finden, an dem was auszusetzen wäre, sondern um wirklich ein Erlebnis mit dem Herrn zu machen. Was wäre heute wichtiger? Es gibt nichts Wichtigeres, als dass jeder heute an diesem Tag ganz bewusst eine Begegnung mit Gott, dem Herrn, hat. Nun mögt ihr sagen, ja, der ist doch gen Himmel gefahren und das ist eine schöne Entfernung. Wir glauben, was Gottes Wort sagt. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist im Himmel, Gott ist auf Erden. Gott erfüllt das gesamte Universum. Und Gott ist gegenwärtig, wo immer sein Wort verkündigt wird. Da kann man ihn hören, da kann man ihn erleben. Da ist Rettung, Befreiung, Heilung. Da ist Gnade, die Gott denen zuteil werden lässt, die zu ihm kommen. Was die Auferstehung und speziell dann auch die Himmelfahrt betrifft, so ist das, wenn wir uns die Sache vor Augen führen, doch etwas ganz Herrliches. Da wird jemand wie alle anderen in diese Welt hinein geboren, mit dem Unterschied, dass keine irdische, menschliche Zeugung stattgefunden hat, sondern dass der Heilige Geist Maria überschattete und dass gesagt wurde, das von dir Geborene stammt vom Heiligen Geist und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und so hatte unser Herr als Sohn Gottes die Macht über den Tod. Er musste, weil er einen menschlichen Leib annahm, um unseretwillen, um leiden und sterben zu können, damit wir vom Tode erlöst würden, er starb dem Leibe nach, ist aber dem Geiste nach auferweckt und sein Leib wurde verwandelt und dann ist er gen Himmel gefahren. Ich möchte einige Bibelstellen lesen, und bitte euch darum, freut euch mit mir. Freut euch mit all denen, die glauben können, dass Gott der Welt sein Gnadenangebot nicht nur gemacht, sondern Gnade vor Recht hat ergehen lassen. Aus Epheser, dem 4. Kapitel, ich lese nur noch einige Bibelstellen. Epheser, Kapitel 4, von Vers 8. Daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass er auch in die niedrige Gegenden der Erde hinabgestiegen ist. Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Hier wird uns in wenigen Worten viel gesagt. Unser Erlöser ist ja gekreuzigt worden, ist gemäß der Schrift hinuntergefahren zur Hölle, weil er den Tod, den Teufel, er musste alles besiegen. Er musste hinunter, um diejenigen, die von der Macht des Todes festgehalten wurden, zu erlösen. Deshalb war es notwendig, dass der Tod, der Teufel, die Hölle, dass alles besiegt wird. Und hier berichtet uns Gottes Wort, der Hinabgestiegene ist derselbe, der in alle oder über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Die Erlösung ist von Gottes Seite aus in vollkommener Weise geschehen. Wir sind erlöst. Der Tod ist überwunden, die Hölle besiegt, Satan entmachtet, denn so steht's geschrieben, dass Gott in Christo die Feindesmächte entwaffnet hat und über sie triumphierte. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Ich lese jetzt aus der Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 1, von Vers 9. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Als sie ihm noch unverwandt nachschauten, während er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen. Die sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Welch ein herrliches Zeugnis! Hier waren es nicht Journalisten, die irgendeine Story erfunden haben. Hier waren es Augen- und Ohrenzeugen dessen, was vor sich ging, und speziell Zeugen, die miterlebt haben, dass unser Herr gekreuzigt, dass er begraben, dass er auferstanden, dass er 40 Tage mit ihnen nach der Auferstehung zusammen war und dass er dann vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben worden ist. Ich möchte hier ein Halleluja, ein Preis sei unserem Gott, ausrufen dürfen. Halleluja. Ehre sei Gott, unserem Herrn, der nach vollbrachter Erlösung, nachdem er Satan, Tod und Hölle besiegt hat, auferstanden ist am dritten Tage und wie wir es alle nachlesen können in den Evangelien und dann in der Offenbarung, speziell im ersten Kapitel, als Johannes auf der Insel Patmos war, erschien ihm der Herr in all seiner Majestät und sprach: Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das sind nicht leere Worte, das ist göttliche Realität. Es gibt nicht zwei Allmächtige, es gibt nur einen Allmächtigen, und das ist Gott, der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Die Macht Satans reicht nur so weit, wie wir es ihm gestatten und wie Gott es zulässt. Der Tag wird bald sein, wo alle Feinde zum Schemel der Füße des Herrn gelegt und er über alles triumphieren wird. Ich lese noch einmal. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blick. Welch ein majestätischer Augenblick ist das gewesen. Derselbe Herr, mit dem sie gegessen und getrunken, den sie müde gesehen haben, der geschlafen hat, der an Gebärden als Mensch erfunden wurde, um der Menschen willen, ist hier in Majestät und Herrlichkeit vor den Seinen und wird vor ihren Augen in die Herrlichkeit, in den Himmel hinaufgehoben, hinaufgenommen. Vers 10, und als sie ihm noch unverwandt nachschauten, Während er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Jetzt mag es sein, dass doch einige auch aufrichtige Kritiker, und das sei uns ja recht, die Frage stellen, wo bleibt seine Wiederkunft? Sind doch beinahe 2000 Jahre vergangen, als dieses hier gesagt und geschrieben wurde. Seht, ihr Lieben, Gott, der selber ewig ist, hat einen Zeitplan. Und bei Gott, so steht's im Alten und Neuen Testament, ist ein Tag wie unsere 1000 Jahre. Gott schuf die Welt in 6 Tagen, vollendete sein Werk am 7. Tage und ruhte von allem, was er getan hatte. Wenn man es ganz grob überschlägt, haben wir 2000 Jahre von Adam bis Abraham. Wir haben wieder 2000 Jahre von Abraham bis Christus. Und wir nahen uns jetzt den dritten 2000 Jahren und dann werden 6000 Jahre voll sein. Und das 7. Jahrtausend wird, wie in Offenbarung 20 geschrieben steht, das 1000-jährige Reich sein. Die Bibel enthält nicht nur Geschichten, sie lässt uns hineinblicken in die Gedanken Gottes, die höher sind als unsere Gedanken. In der Heiligen Schrift finden wir, wie einen roten Faden hindurchgezogen, das gesamte Heilsgeschehen schon im Voraus geschrieben. Menschen schreiben Geschichte immer erst, wenn die Ereignisse hinter uns liegen, wenn es also passiert ist. Gott hat die gesamte Geschichte im Voraus geschrieben und wer sich in der Bibel gut auskennt, der weiß, dass schon vom jüngsten Gericht, vom weißen Thron in Offenbarung 20 von Vers 11 geschrieben steht und Offenbarung 21 vom neuen Himmel und der neuen Erde, also von dem Augenblick, wo die Zeit wieder in die Ewigkeit einmünden wird. Und ich bitte, das wirklich so aus der Hand Gottes zu nehmen. Wenn Menschen die Bibel lesen, ohne eine persönliche Beziehung zu ihm und seinem Worte zu haben, dann mag das sehr uninteressant und langweilig sein, das gebe ich zu. Aber wenn ein Mensch von Neuem geboren wurde, göttliches Leben in sich trägt und der Heilige Geist auf ihm ruht, wie er auf Propheten und Apostel ruhte, dann hat ein solcher Mensch einen direkten Zugang, einen Einblick, einen Anteil am Worte und an allem, was Gott tut. Und mir kam noch der Gedanke, wir leben ja jetzt. Und wir, wenn wir wahre Kinder Gottes sind, dann werden wir jetzt an dem Anteil haben, was Gott in unseren Tagen tut, wie diejenigen Anteil hatten, was Gott eben zu anderen Zeiten getan hat. Und ich bin darin ganz ehrlich, ich möchte ganz bewusst Anteil haben an dem, was Gott tut. Ehe das passieren kann, müssen wir über die Verheißungen Bescheid wissen, die Gott in seinem Worte gegeben hat und auch über die Dinge, die er für unsere Tage angekündigt hat. Aus Lukas 24 lese ich Vers 50 und 51. Hierauf führte er sie hinaus bis in die Nähe von Bethanien, erhob dann seine Hände und segnete sie, und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Wie vorhin schon gesagt, wir erinnern uns an diesem Tage an die Himmelfahrt unseres geliebten Herrn und Heilandes. Auch Lukas berichtet uns, wie das geschah. Und ich bin einmal, als ich in Jerusalem war, ganz bewusst den Ölberg hinuntergegangen bis nach Bethanien, um an diese Schriftstelle anzuknüpfen, von dem Punkt, wo der Herr gen Himmel gefahren ist. Ein Ort kann uns heute nicht mehr viel sagen. Aber wenn der lebendige Glaube in unseren Herzen ist, und das hoffe ich, dass keiner an Gott und Gottes Wort zweifelt. Wenn jemand mein Wort in Frage stellt, das würde heißen, er glaubt nicht, was ich gesagt habe, und in der letzten Konsequenz wäre das dann gleichbedeutend mit Lügner. Gott lässt sich von keinem Menschen zum Lügner machen. Gott ist wahrhaftig.
Amen.
Wer Gott aber nicht glaubt, so steht's im Johannesbrief, der macht ihn zum Lügner. Wer mir nicht glaubt, macht mich zum Lügner. Wer dir nicht glaubt, macht dich zum Lügner. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Nun ist aber Gott die Wahrheit selbst. Er spricht nicht nur die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Glaubt ihr es alle? Ich glaube es von ganzem Herzen. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und seht, die Dinge, die im ganzen Alten Testament angekündigt worden sind, zum Beispiel auch die Himmelfahrt, in Psalm 68 kann es nachgelesen werden. Psalm 68, Vers 19. Du bist zur Höhe aufgefahren, hast Gefangene weggeführt, hast Gaben den Menschen gegeben und so weiter. Eines, was im Neuen Testament an Christus geschah, mit ihm geschah, ist im Alten Testament vorausgesagt worden und hat seine buchstäbliche Erfüllung gefunden. Ist also nicht nur Wahrheit als geschriebenes Wort, sondern Wahrheit als lebendig gewordene, erfüllte Realität vor unseren Augen. Und deshalb hat unser Herr gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in eurer Sünde sterben. Er ist es. Er ist der große Ich Bin. Er ist um unsertwillen gekommen. Er kam auf diese Erde, damit wir zu ihm in die Herrlichkeit gehen können. Und, werte Freunde, auch das soll hier in Liebe, aber doch eindringlich gesagt werden. Wie vorher auch schon betont, es genügt nicht zu wissen, dass andere es erlebt haben und dass es geschrieben steht. Wir müssen persönlich erleben, was geschrieben steht. Wenn Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, schön, das geschah mit Paulus. Was ist mit dir? Was ist mit mir? Bist du mit Christus gekreuzigt? Bist du mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden? Ist göttliches neues Leben in dir? Das ist doch die Frage. Nicht nur lesen, sondern erleben, was Gott verheißen hat. Ich lese euch dazu die wirklich passende Stelle aus dem 1. Petrus. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 2 und 3. Nach der Vorherbestimmung Gottes, des Vaters, dazu erwählt sind, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi, Gnade und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden. Und jetzt kommt's. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Welch ein Zeugnis! Ist es dein persönliches Zeugnis? Oder war es nur das des Petrus und einiger Gläubiger jener Zeit? Kannst auch du von Herzen sagen, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der mich nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Auferstanden ist er. Neues göttliches Leben ist durch ihn offenbar geworden. Das Sterben und Blutvergießen hat mit der Versöhnung zu tun, mit der Vergebung, mit der Gnade, die Gott der Menschheit geschenkt hat in Christo. Dann aber ist durch die Auferstehung von Gott aus gezeigt worden, der Tod ist überwunden, die Hölle ist besiegt, Gott gibt sein ewiges Leben all denen, die ein Eigentum Jesu Christi werden. Und das geschieht nicht durch den Beitritt zu einer religiösen Gemeinschaft. Ich bin ja Missionar, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Man muss das ja auch nicht immer so vor sich her posaunen. Aber ich bin in jedem Fall in über 100 Ländern gewesen. Ich habe die Welt von allen Seiten gesehen, habe andere Religionen gesehen, habe miterlebt, wie eifrig sie alle sind und wie sie hinfallen, wie sie beten, rufen, fasten, sich kasteien und was alles so getan wird. Ich habe wirklich sehr viel gesehen, habe auch miterlebt, wie Menschen Religionen wechseln, weil sie dann meinen, das Rechte gefunden zu haben. Ihr Lieben, in unserem Land haben wir zwei Volkskirchen, es ist bekannt. Wir haben daneben noch verschiedene Freikirchen. Dann haben wir andere Glaubensgemeinschaften, ob größer oder kleiner, älter oder jüngeren Datums. Aber das darf hier wohl gesagt werden. Es gibt keine Kirche oder Freikirche, auch keine Gemeinschaft, die selig machen könnte, die Heil spenden könnte. Es gibt nur einen, von dem das Heil kommt, nämlich von dem, der es uns gebracht hat. Und es ist in keinem anderen Heil und ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, in dem sie selig werden können, als der Name Jesus Christus. Und so hat Petrus an jenem Pfingsttage und direkt danach gepredigt. So predigen wir heute. Wir sind keine organisierte Glaubensgemeinschaft, der man beitreten könnte. Wir versuchen, anderen den Weg zu weisen, weil er uns gewiesen wurde. Wir möchten, dass andere zum Glauben kommen, weil wir zum Glauben aus Gnaden kommen durften. Wir möchten, dass andere gerettet werden, weil wir gerettet wurden. Wir möchten, dass andere ewiges Leben empfangen, weil wir ewiges Leben empfangen haben. Das Register könnte fortgesetzt werden. Können wir ruhig schlafen in dem Gedanken, dass täglich Millionen, vielleicht nicht, aber viele, aus der Zeit in die Ewigkeit gehen, ohne das ewige Leben zu haben? Ich stelle mir den Augenblick schrecklich vor, und auch das habe ich einmal miterlebt. Am 31. Dezember 1980, als ich aus Afrika mit Malaria tropica im höchsten Stadium zurückkam und in die Universitätskliniken eingeliefert wurde, ohne zu wissen, dass es geschah. Ich war gar nicht mehr da, konnte auch nicht mehr sprechen. Es war sehr weit fortgeschritten. Und wenn nicht Gott eingegriffen hätte, wäre ich heute nicht hier. Ich wäre in der Ewigkeit. Aber als mich hineingeschoben hatte in den Sterberaum, wo rechts und links nur noch ein Vorhang ist, da wird's einem dann doch ein wenig anders zumute. Sprechen konnte ich nicht, weil ich keine Kraft hatte, aber ich konnte noch denken. Und mir kam nur ein Gedanke, den ich eigentlich hätte aussprechen wollen, aber es ging nicht mehr. Und der Gedanke war: Herr, wie stehe ich vor dir? Neben mir rang ein Mann in den letzten Minuten des Lebens mit dem Tode. Die Worte, die er da über die Lippen brachte, kann man hier und auch anderswo nicht wiederholen. Es war ein verzweifelnder, ein schrecklicher Todeskampf, den ich dort miterlebt habe. Ich sage das nicht um meinetwillen, und schon gar nicht, um mich damit zu rühmen. Ich sage es um der Wahrheit willen. Ich hatte Frieden mit Gott in den Augenblick. Nicht die geringste Unruhe hat sich meiner bemächtigt. Im Gegenteil, ich sage das mit der Bibel offen vor mir. Es war Seligkeit in meinem Herzen. Nicht ein Funken von Angst. Im Gegenteil, ich war mir dessen bewusst, dass ich jetzt zu meinem Herrn, den ich geliebt, dem ich gedient habe, gehen darf. Es waren Augenblicke der Seligkeit. Und als ich dann, einige haben mein Zeugnis ja gelesen, aus dem Leibe genommen wurde und die weiß gekleidete Schar sah, die gen Himmel emporgehoben wurde, majestätisch, und als ich dann in den Leib zurückkam, weinte ich bitterlich vor Enttäuschung, dass ich nicht zum Herrn gehen durfte. Ich möchte weiter darüber nicht sprechen. Ich wollte nur eins zum Ausdruck bringen. Das Leben mögen wir alle meistern. Wir mögen das Geld haben, das das Leben angenehm macht, und all die Dinge, die dazu gehören, den richtigen Stand der Bildung und was noch alles so sein kann. Freunde, das Leben meistern ist eine Sache, und dann vom Tode am Ende des Lebens gemeistert zu werden, ist eine ganz andere. Ich schlage vor, dass alle Menschen die Liebe zu sich selbst haben, die göttliche Liebe, die ihnen widerfahren ist in Christo, aufnehmen und begreifen: Also hat Gott die Welt geliebt, und in dieser göttlichen Liebe die Hand der Versöhnung und die Erlösung in Christo annehmen und somit bewusst durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes werden, vom Tode in das Leben hinübergehen, denn so will es Gott haben. Ich lese es euch noch aus dem Kolosserbrief, dem ersten Kapitel, Kolosser Kapitel 1, von Vers 13. Ihr habt uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Welch ein gewaltiges Wort. Nicht er wird erst, er hat. Ich lese noch einmal. Er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Vers 14. In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es Thron oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Dann ferner ist er das Haupt der Gemeinde und so weiter. Wieder kommen wir zu dem Punkt, es genügt nicht, dass hier geschrieben steht, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis gerettet. Du musst einfach jetzt die Sache Gottes persönlich annehmen und aus Überzeugung aufgrund eines Erlebnisses mit dem Herrn sagen können, er hat mich aus der Gewalt der Finsternis gerettet und mich in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Werte Freunde, es ist wirklich wahr. Wir können Gott noch erleben. Gott ist erlebbar. Hier geht es nicht um Philosophie und um Theorie. Hier geht es darum, dass heute dasselbe Evangelium Jesu Christi verkündigt wird wie am Anfang und dass Menschen heute Gott erleben können und aus der Finsternis gerettet in das Reich des Sohnes seiner Liebe hineinversetzt werden. Ich habe es ja persönlich erlebt und darf sagen, eine Bekehrung könnte man eigentlich täglich erleben. So schön ist sie. Ich weiß nicht, ob es einen zweiten Tag in meinem Leben gab, mit einer solch innigen, von Gott geschenkten tiefen Freude, verbunden mit Glückseligkeit und Dankbarkeit, als an dem Tage, als ich einige Tränen vergossen und im Gebet den Herrn gesucht, ihn um Vergebung anflehte. Und was soll ich euch sagen? Nach einer Zeit des Suchens und des Betens und des Weinens, um Vergebung bittend und so weiter, geschah es, was der Herr sagte. Wer sucht, findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und er sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Die Tränen hörten auf. Das Suchen mündete ins Finden, das Verlorensein ins Gerettetwortensein, ein herrlicher Tag. Und dann kam Friede, Friede, der höher ist als alle Vernunft der Menschen. Und dann kam mit dem Frieden die Freude, mit der Freude die Heilsgewissheit, wie Paulus an die Römer schreibt, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Das ist ein Erlebnis. Und ein solches Erlebnis muss jeder Mensch mit Gott machen. Jeder muss seine ganz persönliche Bekehrung erleben. Und dann folgt die Wiedergeburt. Das Bekehren ist der Teil des Menschen zu Gott hin. Der Mensch wendet sich ist eine Umkehr, eine Bekehrung, Umkehr zu Gott. Und die Wiedergeburt ist das, was Gott in dem Menschen, der sich zu Gott gewandt, der umgekehrt ist, in ihm bewirkt. Die Bekehrung, wie gesagt, vollziehen wir von uns aus, durch Gottes Geist gewirkt, und dann die Wiedergeburt vollzieht Gott in uns, die wir uns zu ihm bekehrt haben. Und dann kommen natürlich noch all die anderen Erlebnisse, die im Worte Gottes ja auch geschrieben sind. Fassen wir zusammen, worum es Gott mit der Menschheit geht. Und auch was dieser Tag für uns, nämlich die Himmelfahrt Christi, bedeutet, genau wie die Auferstehung, wie der Karfreitag, wie der Ostersonntag, die Himmelfahrt, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es sind ja alles heilsgeschichtliche Dinge, die zu unserer Erlösung und Seligkeit notwendig waren. Wäre Christus nicht auferstanden, gäbe es für uns keine Auferstehung. Er ist die Auferstehung und das Leben. Wäre er nicht gen Himmel gefahren, wie wolltest du und ich gen Himmel fahren? Er hat den Weg gebahnt, hat die Möglichkeiten dazu geschaffen. Auf Golgatha, der große Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit. Und deshalb schreibt Paulus in 2. Korinther 5, vom Vers 19, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber und ruft dann aus, wir bitten an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott, denn Gott mahnt durch uns. Ihr mögt das glauben oder nicht, aber heute spricht Gott durch meinen Mund. Das ist so. Morgen spricht er vielleicht durch deinen oder schon ein wenig später, dass er deinen Mund benutzen wird, um einem Menschen ein paar Worte zu sagen, die dazu dienen können, dass der Betreffende auf den Weg des Heils gebracht wird. Aber im Moment ist das wirklich so, dass Gottes Wort an uns ergeht. Es ist nicht mein Wort oder das Wort eines anderen Menschen. Es ist in der Tat Gottes ewig bleibendes Wort. Und dieses Wort ergeht jetzt an uns. Wir haben in kurzen Zügen das volle Evangelium verkündigt, nämlich dass Gott in Christus die Menschheit mit sich selber versöhnte, dass er unsere Schuld vergeben, unsere Sünde zugedeckt, dass er all der Dinge nicht mehr gedenkt, die uns von ihm trennten. Er sieht uns durch Christus als mit ihm Versöhnte, als Menschen, die er begnadigt hat. Menschen, die eine Bekehrung erlebt haben. Nicht eine Bekehrung zu einem anderen Glauben, eine Bekehrung zu Jesus Christus, unserem Herrn. Vielleicht noch der eine Gedanke. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen fragen, warum wir nun die Verkündigung so auf Christus, dass wir ihn so in das Zentrum rücken. Das hat Gott schon so gemacht. Es gibt nämlich nur eine Begegnungsstätte Gottes mit der Menschheit. Und die ist nicht in Jerusalem oder irgendwo, die ist in Christus. Denn Gott war in Christus. Und es gibt nur eine Begegnungsstätte der Menschheit mit Gott, ebenfalls in Christus. Und deshalb muss der Mensch, der zu Gott kommen will, der muss den Weg beschreiten, der zu Gott führt. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Und man muss eben die Dinge richtig bringen und einordnen, um so den Menschen die Möglichkeit zu geben, Gott erleben zu können. Nach Golgatha, das wissen wir alle, wurde der Leichnam unseres Herrn von Josef und Arimathea in die Gruft gelegt. Der Stein wurde mit einem Siegel versehen, damit niemand komme, den Leichnam nehme. Ich weiß nicht, was ich mit dem Leichnam hätte wollen oder können. Wir brauchen keinen toten Jesus. Wir brauchen den, von dem gesagt wurde, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist göttliche Tatsache. Dann die 40 Tage auf Erden, wo er seine Jünger über das Reich Gottes belehrte. Und dann der herrliche Tag, den wir heute feiern, der Himmelfahrt Jesu Christi, unseres Herrn. Und dann die Ankündigung der beiden Engel, derselbe Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben wurde, wird wiederkommen in derselben Weise, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren seht. Es gibt Menschen, ich habe einen davon am letzten Sonntag, sind erst ein paar Tage her, in London getroffen, der mir sagte, Christus sei schon wiedergekommen. Ich habe nur sagen dürfen und sagen müssen, solange ich noch auf Erden bin, ist der Herr nicht gekommen. Wenn er kommt, dann gehe ich. Amen. Amen. Wenn er kommt, dann gehe ich. Denn so steht's geschrieben, dass er wiederkommen wird, dass die Toten in Christo zuerst auferstehen, dass wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden und gemeinsam werden wir hinaufgenommen werden und dem Herrn begegnen in der Luft. Der Herr kommt nicht auf diese Erde, wir werden ihm in der Luft entgegengerückt und werden dann bei dem Herrn sein, alle Zeit. Kam dann noch mit Bibelstellen, wollte sagen, ja, er steht aber vor der Tür und klopft an. Er ist jetzt als Bräutigam mit Gaben zu seiner Braut gekommen. Ich sage, du kommst reichlich spät. Mit Gaben kam er am Pfingsttage. Was haben wir gelesen? Derselbe, der hinuntergefahren ist, ist derselbe, der hinaufgefahren ist. Denn es steht geschrieben, aufgefahren zur Höhe, hat er das Gefängnis gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wann hat er Gaben gegeben? Am Pfingsttage hat er alle Gaben des Heiligen Geistes ausgegossen in die neutestamentliche Gemeinde hinein. Immer noch gilt das Wort der Schrift, dass es recht geteilt werden muss, um jeden Preis. So wie Christus wahrhaftig und leibhaftig gen Himmel gefahren ist, so wird er wahrhaftig, leibhaftig wiederkommen. Und wir werden wahrhaftig, leibhaftig verwandelt und mit allen, die uns vorausgegangen sind, werden wir wahrhaftig und leibhaftig hinaufgenommen werden. Stimmt das oder nicht? Aber hundertprozentig. 1. Johannes Kapitel 3 von Vers 1. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Nicht eine Lehre oder Offenbarung, ihn werden wir sehen, wie er ist. Und dann werden wir sehen, dass wir ihm gleich geworden sind. Ich bin dem Herrn sehr dankbar für sein klares Wort. Wenn irgendjemand in Unklarheit ist, dann ist er selber schuld. Dann hat er irgend sein Denkvermögen da hineinbringen wollen in das Wort des Herrn und das geht nicht. Man soll die Heilige Schrift immer so stehen lassen, wie es geschrieben steht und auch von Herzen glauben, wie die Schrift gesagt hat und das in jeder Weise. Heute ist der Tag, an dem wir der Himmelfahrt Christi in besonderer Weise gedenken. Wir haben die Texte gelesen, sei es Apostelgeschichte Kapitel 1 von Vers 9 bis 11, Lukas 24, die letzten Verse, derselbe Jesus wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Nicht als eine selbstgemachte Lehre oder vom hinteren Ofen geholte Offenbarung. Er wird wiederkommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Es wird ein Ereignis, ein Erlebnis sein und keine Lehre, die mit Kleinigkeitskrämerei zu tun hat. Dankbar sind wir Gott, dem Herrn, für das vollbrachte Erlösungswerk, für das ewige Leben. Ich möchte ganz zum Schluss noch einmal betonen und hervorheben, wer noch nicht mit Gott versöhnt wurde, der nehme die Versöhnung heute an. Wer noch keine Bekehrung erlebt hat, erlebe sie heute. Wer noch nicht weiß oder die Gewissheit hat, ein Kind Gottes geworden zu sein, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Noch ist Gnadenzeit. Wie lange, weiß keiner. Das Morgen gehört keinem von uns. Wenn es kommt, ist es Gnade. Wir wissen nicht, wann der Herr uns ruft. Ein Evangelist sagte einmal in einer großen Versammlung, Gott spricht nur vom Heute. Der Feind spricht vom Morgen. Der sagt heute nicht, ein andermal und so weiter heute. Und dann sucht er so viele Auswege und Ausreden, um den Menschen davon abzuhalten, heute. Nämlich dann, wenn das Wort ergeht, wenn Gott ruft, ich frage euch, wann sollen wir kommen? Doch wenn Gott ruft, stimmt's? Wenn Gott ruft, haben wir zu kommen. Nicht wenn er nicht ruft, sondern wenn er ruft. Und deshalb das mahnende Wort. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Viele haben Gott gedankt, dass sie seinen Ruf gehört und ihm Folge geleistet haben. Heute spricht Gott mit uns. Heute ruft er dich. Er tadelt dich nicht. Er macht keine Vorwürfe. Menschen machen oft Vorwürfe. Du hast das und das verkehrt gemacht. Gott macht nicht einen einzigen Vorwurf. Er sah dich und mich. Er sah uns in unserer Hilflosigkeit. Er wusste, dass wir nur untüchtig sind. Er hat uns so gerettet, wie wir sind. Er will nicht, dass du dich besser machst und dann gerettet wirst. Fang gar nicht damit an. Lass dich retten, und zwar heute. Nimm heute Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser in dein Herz, in dein Leben auf und sage, Herr, auch ich möchte bei dir sein in Ewigkeit. Auch ich möchte ewiges Leben. Auch ich möchte ein Kind Gottes werden. Herr, rette mich heute. Vergib mir. Versetze mich heute aus dem Bereich der Finsternis, in dem wir alle von Natur aus sind, in das Reich des Sohnes, seiner Christi, Himmelfahrt ist die Garantie für deine und meine Himmelfahrt. Er ist hinaufgefahren, um uns die Stätte zu bereiten, und er kommt wieder, um uns heimzuholen, damit wir sind, wo er ist. Und er ist wahrhaftig, er hat die Verheißung gegeben. Am Ende der Gnadenzeit, und das Ende steht nahe bevor, wird auch diese Verheißung Geschichte sein. Es wird schon passiert sein, in aller Kürze. Wie ich einleitend sagte und das Wort zitierte, dann werden zwei in einem Hause, zwei auf einem Bett, zwei auf einem Feld, zwei an einer Mühle mahlen, Einer wird genommen, einer bleibt zurück. Die dann bereit sind, gehen ein zum Hochzeitsmahl mit dem Bräutigam unserer Seele. Die anderen bleiben draußen. Und bitte, zürnt mit Gott nicht, aber steht geschrieben, draußen wird heulen und Zähneknirschen sein. Keine Rettung mehr, keine Vergebung mehr, keine Gnade mehr, kein Heil mehr. Die Tür wird für immer geschlossen sein. Und dass da Verzweiflung höchsten Ausmaßes sich der Menschheit bemächtigt, das können wir uns alle lebhaft vor Augen führen. Ihr Lieben, die Verkündigung des Evangeliums ist eine ganz ernste Sache. Es gibt nichts, das ernster wäre, als die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Der Menschheit muss gesagt werden, dass wir von Natur aus alle verloren sind und dass es nur eine Rettung gibt und ist in Jesus Christus, unserem Herrn, und sie geschah am Kreuz auf Golgatha. Dort hat der Herr die Arme am Kreuz ausgebreitet. Vorher hatte er ausgerufen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Heute feiern wir Christi Himmelfahrt. Er, der in diese Welt hineingeborene, für uns litt und starb, der Gekreuzigte, der Begrabene, der am dritten Tage Auferstandene, 40 Tage auf Erden wandelte, ist gen Himmel gefahren. Er wird wiederkommen, wie uns Gottes Wort sagt, um uns heimzuholen. Wirst du dabei sein? Amen.